besser lesen. Ja, einen schönen guten Morgen erstmal von meiner Seite. Als ich heute Morgen hier reinkam, habe ich fast gedacht, ich bin in der falschen Jahreszeit. Warum? Ich habe was gesucht. Und suchen ist ja jetzt nicht gerade Weihnachten. Was habe ich gesucht? Die Kanzel. Sie war verschwunden und anstelle der Kanzel stand hier eine Krippe. Und als wir letzten Sonntag die Sonderschulweihnachtsfeier haben, die man übrigens sehr gut mit der Kamera sehen konnte, das war fast besser als hier zu sitzen, habe ich an eine Geschichte gedacht, die ich in den USA gelesen habe. Man hat ähnlich wie hier zu Weihnachten die Weihnachtsgeschichte aufgeführt. Und ich glaube, es war ähnlich wie in Steinbach, die Rollen wurden verteilt. Der eine war Maria, der andere Josef und so weiter und so fort. Und zum Schluss war genau ein Kind übrig und eine Rolle. Jetzt kann man sagen, bestens, passt ja. Die Rolle, die übrig war, war die Rolle des Wirtes. Und das Kind, was übrig war, war ein junger Mann. Und der wollte diese Rolle partout nicht spielen, weil der Wirt ist ja der Böse. Und man hat ihn dann letztendlich überzeugt und das Krippenspiel ging los und es wurde geprobt, wie das hier dann sonntags oder samstags auch der Fall ist. Und jedes Mal hat der Junge die Tür aufgemacht, als Maria und Josef angeklopft haben und hat gesagt, klar habe ich ein Zimmer. Ja? Und was soll ich sagen? Die Sonntagsschultanten und Onkels waren irgendwann not amused. Weil es war ein Block da. Jedes Mal hat er den Zimmer angeboten und diese Krippe kam gar nicht mehr zum Zuge. Was hat man gemacht? Man hat diesen jungen Mann also ziemlich bearbeitet und hat gesagt, du musst jetzt sagen, dass wir kein Zimmer haben, sonst geht das hier nicht weiter. Und der war natürlich total traurig, aber irgendwann hatte man ihn dann so weit, dass die Aufführung kam und er dann gesagt hat, okay, ich sag das dann. Und die Aufführung kam und die Szene ging los und alles saß gespannt da, was wird passieren? Und der Junge wusste genau, wenn ich die jetzt wieder reinlasse, dann ist hier Feierabend. Dann geht hier nichts mehr. Also haben sie geklopft und dann kam ihm der rettende Gedanke. Er hat die Tür aufgemacht, Josef und Maria haben am Zimmer gefragt und der Wirt, also der kleine Junge, sagte, kommt erst mal rein, wir trinken eine Tasse Tee, aber ich sage euch gleich, Zimmer habe ich keins und dann muss es weitergehen. Ja? So, und das ging auch weiter. Und im amerikanischen Original heißt das, the show must go on. Also das Spiel muss weitergehen. Wenn der Wirt jetzt hier ein Zimmer gehabt hätte, dann werden natürlich die ein oder andere Verheißung aus dem Alten Testament so nicht eingetreten. Und ich habe mich gefragt, an dem vierten Advent, über was sollst du heute Morgen predigen? Ich habe ja getauscht mit dem Andi, der 7. Dezember, der fiel mir ein bisschen einfacher und habe dann überlegt, naja, letzten Sonntag Sonderschulweihnachtsfeier, nächsten Sonntag ist die Jugend dran, am Heiligabend, da kannst du ja nicht auch schon wieder über die Weihnachtsgeschichte predigen. Also habe ich ein anderes Thema mitgebracht und das müsst ihr jetzt mal ein bisschen erraten. Ich weiß nicht, wer von euch noch Bücher liest. Also nicht diese Kindles, und also richtige, also sowas hier. Ja? Da gibt es ganz berühmte Romane und bei manchen ist das so. Da weiß man schon, wenn man den ersten Satz gehört hat, von wem der ist. Ich mache mal ein Beispiel. Ich lese euch mal den ersten Satz eines berühmten Romanes vor und ihr sagt mir dann, von wem er ist. Scarlett O'Hara war eigentlich nicht schön zu nennen. Einfach, oder? Weiß, glaube ich, jeder. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Ilsebill salzte nach. Ein sehr bekannter Satz. Der Butt von Günter Grass. Vielleicht schon mal gelesen. Und für die etwas Jüngeren auch noch ein Beispiel. Es war ein strahlend kalter Apriltag und die Uhren schlugen 13. Leute. Oh, ich hätte bald gesagt, fragen wir mal die Lehrer, aber das machen wir mal nicht. 1984, George Orwell. Gelesen? Ja, nein? Dann ein letztes Beispiel. Sie haben mir eine Strafarbeit gegeben. ist der erste Satz der Deutschstunde von Siegfried Lenz. Jetzt machen wir es einfach. Wisst ihr, wie der erste Satz der Bibel heißt? Richtig. Das wäre jetzt zu einfach gewesen. Ich predige heute über den ersten Satz des Neuen Testamentes. Und wie heißt der? Nein? Matthäus 1? Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Predige also faktisch über den langweiligsten Text, den es wahrscheinlich im Neuen Testament gibt. Und ich bin darauf gekommen, als ich einen Freitagmittag war ich von der Firma unterwegs, war ziemlich spät und hatte wie immer um diese Zeit Hunger. Und wir haben eine neue Kantine und es war kurz vor eins und ich bin noch schnell in die Kantine und die war freitagsmittags ziemlich leer. War fast der Einzige, der da war. Und hatte so ein bisschen Zeit beim Essen und guckte mir dann diese eine Wand an. Und in dieser einen Wand bei unserer Kantine hängen eine Menge Bilder. Also von der Firmengruppe, die, was weiß ich, 1947 angefangen hat bis heute. Und in der Mitte von diesen vielen Bildern hängen zwei Sätze. Und über den ersten will ich heute mal predigen. Der heißt nämlich, Zukunft braucht Herkunft. Und der zweite Satz, der dort hängt, der heißt, Herkunft braucht Zukunft. Ich glaube, über den schaffe ich heute nicht mehr, allein zeitlich. Und deswegen beschäftigen wir uns heute mal mit Matthäus 1. Und zwar die Verse 1 bis 15, 16, 17. Mal schauen, wie weit wir kommen. Was lesen wir da in dem Matthäus-Evangelium? Wir lesen in diesen ersten Versen viele, viele Namen. Wir lesen eine Namensliste mit den Vorfahren Jesu, also diesem sogenannten Geschlechtsregister. Und viele sagen sicherlich, das biblische Geschlechtsregister, da gibt es nämlich noch mehrere von, die sind langweilig, die sind unwichtig und da blätter ich beim Bibellesen sowieso drüber weg. Das wollen wir heute mal nicht tun. Matthäus, und da müssen wir ein Stück weit jetzt in die Evangelien eintauchen, das Matthäus-Evangelium ist ganz speziell an die Juden gerichtet. Ja, die Evangelien sind ja alle von ihrem Inhalt unterschiedlich und Matthäus widmet sich in seinem Evangelium hauptsächlich den Juden. Und bei den Juden war es so, dass die Abstammung natürlich eine Riesentradition hatte. Eine ganz, ganz wichtige Bedeutung und das ist auch heute noch so. Warum? Weil man konnte dadurch Gewissheit haben, dass man zu Abrahams Kindern und dadurch zu Gottes Volk gehört. Also, Matthäus zeigt hier gleich am Anfang des Evangeliums, Jesus stammt von Abraham ab. Er ist einer von euch. Er gehört zu Gottes Volk. Und der jüdische Leser, wenn er diese Liste jetzt hier liest, dann wird er eine Menge Bekannte finden, die im Alten Testament vorkommen. Und ich glaube, uns ja, bibelkundigen Christen geht es ähnlich. So mancher Name, der jetzt dort vorkommt, der ist mit göttlichen Verheißungen verbunden, die Zukunft durch Jesus Christus in Erfüllung gegangen sind. So können wir dieses Geschlechtsregister eigentlich auch bezeichnen als Verweis auf alttestamentliche Weissagungen. Und da gibt es eine ganze Menge von. Wir finden allein im Matthäus-Evangelium etwa 60 Stück. Und deswegen ist diese Namensliste in keinster Weise langweilig und unwichtig, sondern sie öffnet uns den Reichtum von göttlichen Verheißungen und stärkt uns eigentlich im Glauben an Jesus Christus. Wenn wir jetzt mal in den Text schauen, dann ist es so, dass Matthäus die Vorfahren Jesus in drei Gruppen zu je 14 Personen eingeteilt hat. Und ihr merkt schon anhand dieser Zahlen, diese Zahlen spielen in der Bibel auch immer eine wichtige Rolle. Es sind dreimal, mathematisch gesehen, zweimal sieben Personen. Ja? Und alle diese drei Zahlen, 3, 2 und 7, sind göttliche Zahlen, sind heilige Zahlen. Also die drei, das dreifache Prinzip Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. 2 ist das Prinzip der Schöpfung, also am Anfang Himmel und Erde, Land und Meer, Tag und Nacht, Sommer und Winter und so weiter. Und die 7 ist die Vollzahl Gottes, also das Vollkommene. Am 7. Tage hat Gott sein Schöpfungswerk vollendet. Und alle diese Zahlen Die deuten also etwas an, dass die Namen der Vorfahren eben allein nicht preisgeben. Jesus ist nicht nur richtiger Mensch aus menschlicher Abstammung, sondern er ist zugleich der wahre Gott, der eingeborene Sohn des himmlischen Vaters. Und Matthäus beginnt die Vorfahrenreihe hier mit Abraham. Abraham bekam von Gott drei Verheißungen. Erstens, sollte ein großes Volk aus ihm werden. Zweitens, sollte dieses Volk das Land Kanaan erhalten. Und drittens, sollte durch Abraham und dieses Volk alle Völker der Erde gesegnet werden. Also in diesen drei Verheißungen ist im Prinzip die ganze Bibel angelegt. So, das Alte Testament beschreibt die Geschichte von Abrahams Nachkommensvolk und zeigt zugleich, dass Gott durch dieses Volk das Kommen des Erlösers vorbereitet. Und das Neue Testament bezeugt dann, dass Jesus dieser Erlöser aus Abrahams Nachkommenschaft ist. Ja, also wir merken hier schon, diese Vorfahrenreihe, die passt genau an der Stelle, an der wir sie in unserer Bibel finden. Nämlich da, wo das Alte Testament aufhört und das Neue Testament anfängt. Ja, und wir merken eigentlich auch noch, dass diese dritte Abrahamsverheißung uns ja selbst mit Jesu Vorfahrenreihe in Beziehung bringt. Denn wir gehören ja genau zu diesen anderen Völkern, denen Gott durch Abraham und dessen Nachkommen den Segen versprochen hat. Paulus schreibt später, was hier schon angedeutet ist, auch wir sind Abrahams Kinder und gehören zu Gottes Volk. Zwar nicht durch leibliche Abstammung, aber durch den Herrn Jesus Christus. Und jetzt schreibt Matthäus und zählt das hier auf. Ich will die ganzen Verse nicht vorlesen. Aber er fängt bei Abraham an, Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Juda und seine Brüder. Abrahams Enkel Jakob, wisst ihr alle, erhielt später den Beinamen Israel und deswegen heißen auch die Nachkommen die Kinder Israels. Und hier fällt schon das Erste auf. Ja? Jakob zeugte Juda. Jakob hatte 12 Söhne, die Geschichte kennen wir alle. So, der berühmteste ist Josef, der kommt dir gar nicht vor. Der älteste ist Ruben, der kommt dir auch nicht vor. Juda kommt vor, aus verschiedensten Gründen. Bei Ruben könnt ihr nachlesen, da gab es ein familiäres Problem, nennen wir es mal so. Deswegen wurde er aus der Segenslinie rausgenommen. Und Juda wurde eingesetzt. 1. Mose 49 ab Vers 8 könnt ihr das lesen. Jakob lag auf dem Sterbebett und Gott selbst ließ ihn wissen, dass sich durch Juda die Segensverheißungen für alle Völker erfüllen würde. Er sagte nämlich, Juda, du bist's. Er wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der Held komme und ihm werden die Völker anhängen. Also hier geht die Verheißung auf Juda. Und Matthäus schreibt dann weiter, Juda zeugte Peres und Serach mit der Tamar. Peres und Serach waren Zwillinge und das Interessante hier ist, hier steht die Tamar. Und auch diese Geschichte ist ja nicht einfach. Männer erwähnt, sondern auch einige Vormütter, also Tamar. Wer war denn die Tamar? Die Geschichte, die sich hier zugetragen hat, war gar nicht so einfach, denn die Tamar hat sich als Prostituierte verkleidet und ist dann zu ihrem Schwiegervater Juda eingegangen und von dem stammt hier diese beiden Kinder ab. Ja, kein normaler Weg, überhaupt nicht normal. Und die Bibel, das sieht man auch wieder hier, sie verschweigt das nicht. Also sie verschweigt hier nicht Judas Seitensprung, sie verschweigt auch nicht Jakobs Hinterlist, noch Davids Mord. Und so weiter und so fort. Und wir gehen, wenn wir hinterher weitergehen, kommt noch beispielsweise Rahab. Auch die war eine Prostituierte und gehört hier zu den Ahnen von Jesu. Das soll jetzt die Sünden also keineswegs verharmlosen, sondern es soll deutlich machen, Jesus stammt von ganz normalen Menschen ab. Ja. Von ganz normalen Sündern. Sündern wie ich, Sünder wie du. Ja. Und dann geht das Ganze weiter. Peres zeugte Hesron, also wenn ich die Namen hier falsch ausspreche, dann verzeiht es mir, aber die heißen aber auch hier. Hesron zeugte Ram, Ram zeugte Aminadab, Aminadab zeugte Nachshon. Nachshons Tochter Elisheba übrigens heiratete Aaron. Das ist auch wenigen bekannt, also dem Bruder Mose. Und auf diese Geschichte geht aber hier Matthäus gar nicht weiter ein, sondern er schreibt jetzt einfach weiter. Nachschon zeugte Salmon, Salmon zeugte Boas mit der Rahab, Boas zeugte Obed mit der Ruth. Damit haben wir uns ja vor einiger Zeit beschäftigt mit dem Buch Ruth. Und Obed, das wisst ihr, war der Großvater von David. Und David ist ja auch in Bethlehem geboren, wie später auch Jesus. Und so geht das dann weiter. Obed zeugte Isai, Isai zeugte den König David. Und David war König über ganz Israel geworden. Und das hatte Gott ihm auch verheißen, dass einer seiner Nachkommen ein ganz besonderer König, ein ganz besonderer Gesalbter sein würde, nämlich der Messias, der Christus. Und er würde Frieden bringen und ewig regieren. Und das ist auch der Zeitpunkt, seitdem man im Israel oder das Volk Israel auf diesen Messias wartet. Die warten nämlich heute noch. Und viele Propheten im Alten Testament kündigten ihn als Davids Sohn, also als den Thronfolger aus Davids Dynastie an. Die Namen, die jetzt folgen, nennen ausnahmslos Könige, die in Jerusalem regiert haben. Da kommt jetzt zuerst Salomo. Auch hier steht im Text, David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah, also auch hier wird es nicht verschwiegen. Salomo zeugte Rehabeam, Rehabeam zeugte Abicha, Abicha zeugte Asa, Asa zeugte Josaphat, Josaphat zeugte Joram, Joram zeugte Usia, Usia zeugte Jotham, Jotham zeugte Ahas, Ahas zeugte Hiskia, Hiskia zeugte Manasse, Manasse zeugte Amon, Amon zeugte Josia, Josia zeugte Joachim und seine Brüder. Und das könnte man schon meinen, das wäre langweilig, ja. Und jetzt geht es in die babylonische Gefangenschaft. Das ist alles andere als langweilig. Denn jetzt kommt hier dieser Stammbaum an einen vielleicht der dunkelsten Punkte in der Geschichte Israels. Die Babylonier eroberten also Jerusalem, zerstörten den Tempel, verschleppten alles, was da drin war und, wie wir ja wissen, auch die Menschen und brachten alles in ihr eigenes Land. Und da lebten die Juden jetzt 70 Jahre mehr oder weniger als Zwangsarbeiter. Und viele meinten, Gott hätte sie endgültig verworfen, weil sie immer wieder von ihm abgefallen waren und Götzen gedient hatten. Aber die Verheißung war eben jetzt nicht hinfällig. Es geht weiter. Die Babylonier wurden von den Persern besiegt und jetzt kam eine neue Weltmacht auf. Und wir haben uns auch mit der Geschichte vor einiger Zeit beschäftigt, nämlich mit Nehemia. Und die Juden dürften zumindest überwiegend wieder nach Jerusalem zurückkehren und bauten den Tempel wieder auf. Und es gab tatsächlich zu dieser Zeit auch noch Nachkommen von König David. Die waren zwar jetzt nicht mehr Könige, aber es gab sie noch. Und unter ihnen gab es einen Namen, der hier mal besonders zu nennen ist, und das war Serubabel. Von Matthäus schreibt von ihm, nach der babylonischen Gefangenschaft zeugte Joachim Shealtiel und Shealtiel zeugte Serubabel. Hier ist übrigens, das sei mal mal noch nebenbei gesagt, dieser Shealtiel ist man nicht ganz sicher, ob der den Serubabel nicht adoptiert hat. Weil andere Schriften sagen auch, dass Serubabel gezeugt wurde von dem Bruder, aber dann adoptiert wurde, weil der Bruder gestorben ist, und so geht die Linie hier weiter. Zacharja und auch andere Propheten verweisen ebenfalls auf Serubabel und hielten also jetzt mit ihm diese Erwartung des Messias, des kommenden Davidssohns, lebendig. Ich zitiere mal einen ganz bekannten Vers aus Zacharja, nämlich Zacharja 9, Vers 9. Da heißt es, du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Matthäus schreibt dann weiter, Serubabel zeugt Ahiud, Ahiud zeugte Eliakim, Eliakim zeugte Asor, Asor zeugte Zadok, Zadok zeugte Achim, Achim zeugte Eliud, Eliud zeugte Elasa, Elasa zeugte Matan, Matan zeugte Jakob. Jakob zeugte Josef. Wir nähern uns dem Ende dieser langen Reihe. Nämlich den Mann, der Maria, von der ja Jesus geboren wurde, und der heißt Christus. Also diese lange Reihe überbrückt jetzt die komplette Zeit zwischen Alten und Neuen Testament. Ja, eine Zeit, zum Teil auch ohne neue Prophezeiungen. Und wir wissen ja, dass zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament ca. 400 Jahre lagen. Jetzt sind die 400 Jahre natürlich nicht weg. Die Bibel hat da kein Buch, was diese 400 Jahre betrifft. Aber Wir können einiges auch da nachlesen in den Apokryphen beispielsweise, also Makkabäeraufstände und so weiter, die fielen genau in diese Zeit. Also wir wissen schon einiges davon. Und man könnte jetzt natürlich sagen, ja, aber das sind ja gar nicht die leiblichen Vorfahren von Jesus. Denn das geht ja nur bis Josef. Und wir wissen ja irgendwie, dass Josef Jesus gar nicht gezeigt hat. Richtig. Josef galt nach dem jüdischen Recht als der Vater Jesu, weil er mit Maria verheiratet war. Sein leiblicher Vater war Josef aber nicht. Und Matthäus selber macht das auch gleich deutlich, nämlich in den folgenden Versen schreibt er direkt von der Jungfrauengeburt und bedeutet das jetzt, dass dann David eben nicht ein wirklicher Nachkomme Davids ist, Jesus. Also ist er jetzt also nicht der Davidssohn? Doch. Es gibt noch ein zweites Geschlechtsregister in den Evangelien. Und das finden wir in Lukas. Aber das finden wir nicht am Anfang in Lukas, sondern das finden wir in Lukas 3. Ja, relativ am Ende, also so Verse 23 bis 38. Da finden wir eine etwas abweichende Vorfahrenreihe von Jesus, nämlich mit den Vorfahren von Maria. Und da ist unter anderem von einem Eli die Rede. Und auch das war ein Nachkomme Davids. Also in außerbiblischen Quellen gibt es auch einige Beweise dafür, dass Marias Vater Eli hieß. Und so können wir feststellen, Jesus ist also in jeder Hinsicht ein Nachkomme Davids. Leiblich gesehen über seine Mutter Maria und rechtlich gesehen über deren Mann Josef. Zugleich ist er aber der eingeborene Sohn vom Vater im Himmel, empfangen vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Zugegeben jetzt, das sind viele Einzelheiten, die uns in diesen ersten Versen des Neuen Testamentes begegnen. Aber ich finde, sie ergänzen sich ein Stück weit wie Puzzleteile, ja, zu einem herrlichen Bild, was uns auf diese Weise gewiss macht. Dieser Jesus, der da in Bethlehem zur Welt gekommen ist, das ist der Messias, das ist Christus, das ist der Davidssohn, das ist unser Erlöser. Und deswegen feiern wir auch Weihnachten. Jesus ist geboren, Jesus ist als Kind auf diese Welt gekommen. Und lasst mich noch ein paar Sätze zu dem Thema Herkunft braucht Zukunft sagen. Wenn wir in den Evangelien noch vor der Geburt Jesu weiterschauen, dann gibt es eine ganz bekannte Geschichte, die ihr alle kennt, nämlich die von Zacharias. Zacharias wird geweissagt, dass er ein Kind haben wird und Zacharias glaubt nicht und wird zur Strafe stumm. Und als er dann das Kind geboren ist und dann es um den Namen geht, wie das Kind denn heißen soll, dann sagt dann Zacharias, und dann kann er wieder reden, es soll Johannes heißen. Und dann gibt es eine Weissagung oder eine Prophetie von Zacharias. Und ich will sie uns kurz mal lesen. Lesen wir mal ab Vers 70. So hat Gott es von jeher angekündigt durch den Mund seiner heiligen Propheten. Ein Retter, der uns befreit von unseren Feinden und aus der Gewalt aller, die uns hassen. Damit hat Gott auch unseren Vätern seine Barmherzigkeit erwiesen. Er hat an den heiligen Bund gedacht, den er mit ihnen geschlossen hat. Ja, er hat uns an den Eid gedacht, den er unserem Vater Abraham geschworen hat, uns aus der Hand von Feinden zu retten. Dann können wir ohne Angst Gottesdienst feiern. Heilig und nach seinem Willen in seiner Gegenwart, solange wir leben. Aber auch du, Kind, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden. Du wirst dem Herrn vorangehen, und hier redet er jetzt von Johannes, und die Wege für ihn bereit machen. Du schenkst seinem Volk die Erkenntnis, dass der Herr es retten will und ihm die Schuld vergibt. Unser Gott hat ein Herz voll Erbarmen, darum kommt uns das Licht aus der Höhe zu Hilfe. Es leuchtet denen, die im Dunkeln und im Schatten des Todes leben. Und ich will kurz noch auf die drei Namen mal eingehen, weil die so diesen Übergang von der Herkunft in die Zukunft beschreiben. Als erstes redet Zacharias hier auch von Abraham. Was können wir von Abraham lernen? Ich glaube, im Wesentlichen vier Schritte. Erstens, an Gott glauben. Zweitens, auf Gott hören. Drittens, Gott gehorchen. Viertens, gesegnet werden in guten wie in schweren Zeiten. Das alles hat Abraham erfahren. Johannes der Täufer, der ja Jesus vorangegangen ist und den Menschen den Weg zur Umkehr gezeigt hat, auch von dem können wir einiges erfahren. Nämlich erstens, kehrt um zu Gott. Zweitens, ändert euer Leben. Drittens, erfahrt Vergebung durch den, der da kommen soll, nämlich Jesus Christus. Das war die Aufgabe des Johannes. Und das ist die gleiche Aufgabe, die heute immer noch gilt. Kehrt um zu Gott, ändert euer Leben, erfahrt Vergebung durch den, der kommen soll. Dann weist er ja hier auf Jesus hin. Und auch da will ich die Punkte mal kurz zusammenfassen. Seine Geburt an Weihnachten, was wir nächste Woche ja feiern, Jesus barmherziger Umgang mit den Menschen, sein Tod am Kreuz, seine Auferstehung und das alles gibt doch Hoffnung, die über den Tod hinausreicht. Das ist doch eine Hoffnung, die wir in dieser Welt brauchen können. Ich möchte fast sagen, in einer Welt, die im Moment ja von Krisen heimgesucht wird und diese Hoffnung ist doch stärker als alle Krisen. Das ist doch genau das, was heute noch gilt und wo wir heute noch die Menschen darauf hinweisen sollen. Und ich will noch einen letzten kurzen Hinweis geben, auch zu dieser Krippe. Wesentlicher Bestandteil der Weihnachtsgeschichte sind ja die Hirten. Warum? Die Hirten haben sich zu Fuß aufgemacht, sind nach Bethlehem gegangen, wir alle kennen das. Und im Stall haben sie Jesus mit eigenen Augen gesehen, noch als Baby. Aber sie verstanden hier zum ersten Mal, dass Gott, den sie bisher nur aus Erzählungen und aus den Festen ihres Umfelds kannten, dass der hier ihnen ganz, ganz nahe gekommen ist. Und diese erste Begegnung mit Jesus, die macht den Unterschied aus. In dieser Begegnung wurde aus religiösem Glauben ein ganz persönlicher. Ja? Bisher war das auch für die Hirten. Das war alles, ja, wir haben es gehört und gelesen und die Rabbiner haben es überall erzählt. Ja, aber es war weit weg. Und jetzt sehen sie ihn hier in der Krippe liegen und dann wird es ein persönlicher Glaube. Ja. Hiob schreibt das auch so ähnlich, nämlich Hiob 42, Vers 5. Da heißt es, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Und so ist es mit den Hirten auch. Ja. Ich glaube, vielen geht es heute ähnlich wie den Hirten, als sie noch auf dem Feld die Schafe hüteten. Sie kennen die christlichen Feste und die kennen die christlichen Traditionen ganz gut und gehen vielleicht Weihnachten auch in den Gottesdienst. Aber diese persönliche Begegnung, die fehlt. Und die haben sie noch nicht erlebt. Und das ist doch das, auf was wir die Menschen hinweisen sollten. Ja, wie der Engel das den Hirten und auf dem Felde gesagt hat, die Menschen, den Engeln, die hat er auf Jesus hingewiesen. Und das sollen wir auch tun. Gott will, so wie er den Hirten im Stall begegnet ist, auch uns und allen Menschen auf diese Weise begegnen. Ein Glaube ist ganz persönlich. Und dann wird der Glaube zum Wendepunkt. Ja, und mit Jesus wird es dann Weihnachten auch in den Herzen der Menschen. Lasst uns das weitersagen. Amen.